Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang. Gerade rund um Weihnachten stehen Spenden hoch im Kurs. Die ÖsterreicherInnen haben aber auch über das Jahr hinweg immer wieder für den guten Zweck in die Tasche gegriffen. Im Vorjahr wurden alleine mehr als 1 Milliarde Euro gespendet. Doch was passiert eigentlich mit unserem Geld, wenn wir es spenden? Darüber spreche ich in unserer heutigen Folge mit meinem Studiogast Ruth Williams. Sie ist Geschäftsführerin des Fundraising-Verbands Austria. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Bevor es aber gleich mit dem Thema losgeht, noch ein kurzer Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich, bevor es losgeht, auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcast hört. Dann seid ihr auch immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Liebe Frau Williams, wie viel spenden denn die ÖsterreicherInnen im Schnitt? Wir haben jetzt ja gerade gehört, dass im Vorjahr mehr als 1 Milliarde zusammengekommen sind. Das ist eine ganz große Menge Geld. Wie verteilt sich das denn?
Prinzipiell kann man sagen, dass wir in einem sehr, sehr großzügigen Land leben, in dem wir eine ganz tief verankerte Spendenkultur haben. Und Sie haben ja schon gesagt, im letzten Jahr, also 2023, haben die Menschen in Österreich 1,075 Milliarden Euro gespendet. Und das ist natürlich eine beeindruckende Zahl. Es engagieren sich mit Geldspenden über 80% der Österreicherinnen über 16 Jahren. Und die Durchschnittsspende liegt im Jahr bei ca. 138 Euro. Prinzipiell kann man auch sagen, wir sind ein Land der Klein- und Mittelspenderinnen. Das heißt, knappe 84% des Gesamtspendenaufkommens kommen von Klein- und Mittelverdienerinnen und der Rest von Unternehmen, von Förderstiftungen, von Philanthropinnen. Das ist vielleicht ein Unterschied auch zu anderen Ländern, wo das oft umgekehrt ist. Und was man auch sagen kann, ist, dass die Herzensthemen eigentlich immer relativ stabil bleiben. Also der meistbespendete Bereich ist der große Bereich des Sozialen. Beispielsweise Hilfe für Menschen in Not oder Hilfe für obdachlose Menschen, wohnungslose Menschen und dann dicht gefolgt von internationaler Hilfe, also beispielsweise Entwicklungszusammenarbeit und Kinder- und Tierschutz sind natürlich auch immer sehr beliebte Spendenthemen. Und wenn ich sage, wir sind ein großzügiges Land, dann kann man auch sagen, in den letzten 10 Jahren, in denen der Fundraising-Verband Austria diese Daten gemessen hat, ist das Spendenvolumen eigentlich kontinuierlich gewachsen. Heuer mussten wir das erste Mal einen kleinen Rückgang verzeichnen, den wir schon antizipiert haben aufgrund der Teuerung, die in allen Gesellschaftsschichten angekommen ist und auch aufgrund des Rückgangs der Spenden für die Hilfe für die Ukraine, die im Jahr davor sehr, 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 sehr groß war. Und dementsprechend müssen wir heuer das erste Mal einen Rückgang von 2% verzeichnen, was im internationalen Vergleich erfreulicherweise aber wenig ist.
Sie haben jetzt schon angesprochen, es gibt Unterschiede, wenn man über die Landesgrenzen hinausblickt. Wie ist das denn, wenn man jetzt zum Beispiel zu den Nachbarn schaut, nach Deutschland oder in die Schweiz?
In unseren Nachbarländern ist es anders, aber dann doch nicht. Also ich glaube, die Entwicklung in Deutschland ist, was das Gesamtspendenaufkommen betrifft, relativ ähnlich, im Langzeitvergleich auch. Aber beispielsweise bei der Ukraine-Hilfe waren die Spendeneinnahmen gleich nicht so hoch wie in Österreich. Ein Unterschied zu Deutschland ist auf jeden Fall, dass dort der Anteil an Großspenden, an Spenden durch Förderstiftungen etc. im Verhältnis zu den Klein- und Mittelspenden größer ist als bei uns in Österreich. In der Schweiz ist es ebenso ein Förderstiftungsland, würde ich sagen. Und die mussten letztes Jahr Einbußen von 11% in Kauf nehmen. Und das ist eine schon sehr, sehr hohe Zahl und durchaus auch ein wenig verwunderlich natürlich in einem sehr vermögenden Land.
Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, dass das Spendenvolumen jetzt in den letzten 10 Jahren eigentlich immer gewachsen ist. Was glauben Sie, woran liegt denn diese Großzügigkeit? Also sind es immer mehr Menschen, die spenden oder wird das Spendenvolumen von den Personen größer?
Die Tendenz geht eher dazu, dass weniger Menschen spenden, aber mit eher höheren Beträgen. Das ist die Langzeitentwicklung. Die Menschen lassen sich von Krisen und Katastrophen, man muss leider sagen, erfreulicherweise stark motivieren, sich solidarisch zu zeigen und zu spenden, mit Geldspenden, mit Sachspenden, mit Zeitspenden. Das heißt, wenn es mehr Krisen und Katastrophen in der Welt gibt, dann engagieren sich die Menschen erfreulicherweise in unserem Land auch mehr. Das heißt, ein gutes und ein schlechtes Zeichen zugleich. Das heißt, wir sind in einer Zeit von multiplen Krisen, von dauerhaften Kriegszuständen und die Menschen bleiben aber dauerhaft und nachhaltig solidarisch und das ist natürlich ein schönes Zeichen.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, es gibt ja sehr viele gute Zwecke sozusagen, für die man spenden kann. Es tut sich ja einiges. Wie kann man denn sich einen Überblick verschaffen, wofür man denn spenden kann, wenn man das jetzt in Erwägung zieht?
Ich glaube, man muss zuallererst damit beginnen, sich zu fragen, was liegt mir denn eigentlich am Herzen? Welche Themen liegen mir am Herzen? Wo möchte ich etwas bewegen? Wo möchte ich unterstützen, dass Veränderung passiert? Oder gibt es vielleicht bei mir in meinem persönlichen Umfeld ein Thema, beispielsweise eine Krankheit, die mich aufgrund einer persönlichen Betroffenheit besonders emotionalisiert und wo ich eben meine Organisation unterstützen will? Und dann, wie Sie schon gesagt haben, es gibt natürlich viele, viele unterschiedliche Themenbereiche. Bildung, Menschenrechte, Kultur, Wissenschaft und Forschung, Soziales, Umweltschutz, Klimaschutz, also unendlich viele Themen, in denen man sich engagieren kann, würde ich sagen. Und dementsprechend gibt es auch viele unterschiedliche Organisationen. Und ich glaube, ausgehend von einem Herzensthema sollte man dann eben recherchieren, welche Organisationen sich in diesem Bereich engagieren und darauf aufbauend dann eben eine Entscheidung für sich individuell treffen.
Wie erkenne ich denn, wenn ich jetzt mich auf die Suche begebe, mich informieren möchte, welche Organisationen seriös sind?
Das ist eine sehr gute Frage, zu der ich vielleicht auch mal vorab sagen möchte. Österreich ist ein Land mit einer sehr hohen Spendensicherheit. Warum ist das so? Weil wir 2 bis 3 sehr relevante Säulen haben, die das absichern. Das eine ist das Vereinsrecht. Das Vereinsrecht, das sicherstellt, dass es das Vier-Augen-Prinzip gibt, dass es sicherstellt, dass es Rechnungsprüferinnen gibt, die die Zahlen der Organisation prüfen. Die zweite Instanz ist, wenn ich als Organisation die Spendenabsetzbarkeit beantragen möchte, dann werde ich vom Finanzministerium geprüft. Und ab einer gewissen Größe braucht eine Organisation natürlich auch eine Wirtschaftsprüfung. Das heißt, die Komponente kommt auch noch dazu. Und dann gibt es auch in Österreich das Spendengütesiegel. Und das ist eine freiwillige Verpflichtung, die Organisationen eingehen können, in der sie sich noch einmal einer gesonderten Prüfung unterziehen, um eben dieses Qualitätskriterium auch noch tragen zu dürfen. Und das ist zum Beispiel auch eine gute Orientierungshilfe zu sehen, welche Organisationen haben denn das Spendengütesiegel. Und das sind aktuell 2/3 der Spenden, die in Österreich eingehen, gehen an Organisationen, die eben Spendengütesiegel geprüft sind. Das heißt, das sind unterschiedlichste Orientierungshilfen. Und was auch immer hilft, ist, auf die Website der Organisation zu gehen und sich zu informieren, was im Jahresbericht steht. Was steht im Wirkungsbericht? Welche Zahlen kann ich da herauslesen? Was steht da zur Verwendung der Spenden, die eingegangen sind?
Was kann denn auch noch so motivieren zu spenden oder was kann einen vielleicht davon abhalten?
Spenden ist ein sehr emotionales Thema. Ich habe ja vorher auch schon erwähnt, diese Herzensthemen. Das heißt, es ist natürlich auch individuell, was mich emotionalisiert. Prinzipiell, glaube ich, muss man auch unterscheiden zwischen dauerhaften Spenden, wie beispielsweise monatlichen Spenden an die Organisation meiner Wahl, oder auch anlassbezogenen Spenden, beispielsweise eben in Krisen- oder in Katastrophenfällen. Das sind unterschiedliche Ansätze natürlich. Und was klar ist, ist, dass Dinge, die mich emotional berühren, werden mich mehr dazu motivieren, mich solidarisch zeigen zu wollen. Egal ob mit Geld oder Zeit oder Sachspenden. Und das sind auf jeden Fall motivierende Faktoren, warum Menschen dann ins Tun kommen.
Wenn ich jetzt eben anfangen möchte zu spenden, gibt es denn irgendwie einen Richtwert, an dem ich mich orientieren kann? Wie hoch sollte meine Spende sein?
Nein, den gibt es nicht. Menschen haben ja auch einfach unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten, um sich zu engagieren. Und jede Unterstützung zählt. Das heißt, es gibt jetzt keinen Richtwert, wo man sagt, ab da fängt es erst an, dass es Sinn macht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es macht mehr Sinn, sich dauerhaft für 2 oder maximal 3 Organisationen zu entscheiden, denen man vielleicht auch in regelmäßigen Abständen vielleicht unter Anführungszeichen größere Beträge und nicht viele einzelne kleine Beträge zukommen lässt. Weil das gibt ihnen natürlich auch eine gewisse Form von Planungssicherheit. Und auf der anderen Seite reduziert es natürlich auf Seiten der Organisation auch einen gewissen Aufwand in der Verarbeitung dieser Spende. Aber es gibt prinzipiell keinen Richtwert davon, ab wann macht es Sinn, sich zu engagieren. Es macht immer Sinn, sich zu engagieren. Aber auch da würde ich sagen, hören Sie gut hin. Die Organisationen kommunizieren ja. Und die sagen einem ganz klar, wenn man hinhört, was gerade aktuell gebraucht wird. Und dann gibt es dann oft eben auch Beispiele, was genau gebraucht wird und wie viel das eben kosten könnte, damit die Organisation das umsetzen kann. Und wenn man sich unsicher ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch zu sagen, okay, ich gebe dann vielleicht auch einfach eine ungewidmete Spende an die Organisation. Also nicht für einen bestimmten Projektzweck innerhalb der Organisation. Denn dann kann die MPO, die NGO selbst entscheiden, wo denn gerade diese Spende am dringendsten gebraucht wird.
Dann die große Frage, die sich wahrscheinlich schon viele stellen, ist, was passiert denn dann mit meiner Spende? Also ich habe online gelesen, ein Richtwert, den ich da gefunden habe, wäre 1% des Nettoeinkommens kann man spenden. zum Beispiel, wenn man sagt, man will jetzt irgendwie einsteigen, das ist ja ein Beispiel, das ich dazu gefunden habe. Das heißt, sagen wir, ich würde jetzt mich dazu entscheiden, jedes Monat 25 Euro zu spenden an eine Organisation. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht es dann weiter mit meiner Spende sozusagen?
Das kann man natürlich jetzt auch nicht ganz so pauschal sagen. Es gibt ja viele unterschiedliche Organisationen im Land, die unterschiedliche Größen haben und natürlich auch unterschiedliche Einsatzgebiete. Eine Organisation, die sich beispielsweise um Kinder in Not kümmert, hat eine ganz andere Planung und Umsetzung ihrer Projekte und Programme als eine Organisation, die sich im Bereich Wissenschaft und Forschung befindet. Das heißt, das kann man nicht ganz so pauschalisiert sagen. Das, was Sie eingehend gesagt haben mit der Selbstverpflichtung, finde ich sehr, sehr schön, weil das spricht ja auch von einem Selbstverständnis, das man hat, wo man sagt, ja, für mich ist es klar, einen Anteil von dem, was ich habe, möchte ich gerne auf irgendeine Art und Weise in die Zivilgesellschaft zurückgeben, einem Herzensthema, das mir eben nahe liegt. Aber auch hier wieder hinhören. Die Organisationen sagen sehr klar, beispielsweise mit einer monatlichen Spende von 25 Euro können wir einem Kind, das in einer Einrichtung von uns wohnt, weil es beispielsweise nicht bei der eigenen biologischen Familie wohnen kann, einen Monat lang das Mittagessen zahlen. Oder mit 30 Euro kann man in einem Entwicklungs- oder Schwellenland eine kleine Operation finanzieren, die dringend notwendig ist. Also gut hinhören, die Organisationen sagen schon sehr klar, was sie brauchen und da kann man sich auch gute Orientierung holen.
Und wenn wir es uns jetzt anschauen, prozentuell, sage ich mal, wie viel von meiner Spende kommt denn wo an? Also wie viel kommt dem Vereinszweck zugute und wie viel geht dann irgendwie doch in vielleicht Verwaltung, in Werbekosten, genau in den Auftritt von einer Organisation zum Beispiel? Kann man das so pauschal sagen oder gibt es da irgendwie Richtwerte?
Man kann es leider auch nicht pauschal sagen, weil es immer wieder bei diesem Punkt unterschiedliche Größen, unterschiedliche Zwecke und Arbeitsweisen, die Organisationen haben. Was klar ist, ist, dass Infrastrukturkosten, Personalkosten sind natürlich auch Teil vom gemeinnützigen Wirken, damit NPOs so professionell arbeiten können, wie sie es tun. Sie sind hochprofessionelle Akteure. Und wenn sie das im Hintergrund nicht hätten, dann könnten sie ihr Wirken auch nicht nachhaltig sichern und umsetzen. Das heißt, es ist natürlich Teil auch von Organisationskosten, das ist klar. Aber das muss man natürlich sich auch immer individuell anschauen und findet man bei professionell arbeitenden Organisationen noch immer im Wirkungsbericht. Wie viel von deiner Spende, von ihrer Spende, kommt dann in das Projekt oder ins Programm und wie viel brauchen wir eben im Hintergrund für die Verwaltung oder fürs Personal? Und was man auf jeden Fall auch sagen kann, das ist mir auch immer wichtig, wenn man nicht kommuniziert, dass man Spenden braucht, dann wird man auch keine Spenden bekommen. Das heißt, diese Kommunikation ist notwendig und für jeden Euro, den man in Spendenkommunikation investiert, bekommt man mindestens 6 retour. Also das ist für die Organisationen noch immer eine ganz wichtige Investition für ihre Planungssicherheit.
Aber kann man so ungefähr sagen, so zum Beispiel 80% der Spende kommen sozusagen in der Regel für diesen Verwendungszweck an oder für das, wofür man sozusagen gespendet hat?
Das könnte man so pauschal nicht sagen. Wie gesagt, es gibt Organisationen, die haben 1000 MitarbeiterInnen, es gibt Organisationen, die haben 20 Niederlassungen, es gibt welche, die arbeiten in 30 verschiedenen Ländern. Das kann man so pauschal leider nicht sagen, nein.
Sie haben ja vorher schon angesprochen, dass es ja Kontrollmechanismen sozusagen gibt, die da im Hintergrund sind. Wer kontrolliert denn, wofür Spendengelder verwendet werden in Österreich?
Einerseits haben wir eben dieses wichtige Vereinsrecht, das unter anderem eben besagt, dass es ein Vier-Augen-Prinzip gibt, vorstandseitig, das aber auch vorgibt, dass es Rechnungsprüferinnen gibt, die einmal im Jahr auch die Zahlen der Organisation prüfen und freigeben. Das heißt, da hat man dann quasi noch einen externen Überwachungsmechanismus. Und was dann auch dazu kommt, ist eben, dass Organisationen ab 1 Million Euro natürlich auch wirtschaftsgeprüft sein müssen. Das heißt, sie unterliegen da auch noch anderen Kontrollmechanismen. Und auf der anderen Seite hat man dann eben die Prüfung der Gemeinnützigkeit und des Wirkens durch das Finanzamt, wenn man auf die Liste der spendenabsetzbaren Organisationen kommen will. Das kommt dann auch noch dazu, diese Prüfung. Und da hat man dann zwar einen Dauerbescheid, seit heuer ist es eben ein Dauerbescheid, allerdings muss man da auch jedes Jahr die Zahlen einmelden. Das heißt, da hat man schon zwei sehr wichtige Kontrollinstanzen, die hier sicher gehen, dass die Organisationen nach innen korrekt arbeiten. Und darüber hinaus gibt es dann eben noch die Möglichkeit, sich freiwillig dem Spendegütesiegel zu unterwerfen und sich da nochmal einmal im Jahr einer freiwilligen Prüfung zu unterziehen.
Sie haben jetzt vorher schon gesagt, man kann ja seine Spende einem Spendenzweck widmen innerhalb einer Organisation. Ist es sinnvoll, würden Sie sagen, oder gibt es eben Möglichkeiten, effektiver zu spenden sozusagen?
Gut hinhören ist auf jeden Fall notwendig und die Organisationen sind sehr konkret in ihrer Kommunikation und sagen ganz genau, was sie brauchen. Und wenn man sich unsicher ist, dann sollte man eher eine ungewidmete Spende der Organisation geben, damit die eben entscheiden kann, in welchen Bereich sie das investieren möchte, wo es gerade notwendig ist, wo sie gerade am meisten Mittel brauchen. Oder man kann auch immer Kontakt mit den Organisationen aufnehmen. Es gibt ja auch gerade im Fundraising auch Ansprechpersonen. Da könnte man durchaus natürlich auch anrufen und fragen, was es da eigentlich braucht, wenn es gerade Unsicherheiten geben sollte.
Mittlerweile gibt es ja auch Crowdfunding-Plattformen, wie zum Beispiel GoFundMe ist ja ein sehr großes Beispiel, wo Leute Geld direkt auch für einen Zweck spenden können. Also das sammeln dann zum Beispiel Personen für kranke Angehörige oder für Hochwasserschäden, die zum Beispiel entstanden sind. Und diese Kampagnen, wenn sie viral gehen, haben ja die Möglichkeit, sehr, sehr viel Geld zu lukrieren. Was halten Sie denn davon? Kann das vielleicht sogar effektiver sein, sozusagen direkt zu spenden, als wenn es dann über eine Organisation läuft?
Prinzipiell können Organisationen auch über Crowdfunding-Plattformen Kampagnen starten. Also diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Ich halte Crowdfunding-Plattformen für ein wunderbares zusätzliches Tool, das man verwenden kann, besonders wenn man schnell Spenden sammeln will. Und es gibt natürlich auch Privatpersonen die Möglichkeit, in Krisensituationen um Unterstützung zu bitten. Aber gerade wenn es um das Thema Sicherheit geht und wenn Sie Ihre Spende einer Privatperson geben wollen oder Sie unterstützen wollen, dann liegt die Verantwortung noch stärker bei der spendenden Person, sich selbst zu informieren, wie legitim dieser Spendenaufruf denn tatsächlich ist. Und ich glaube, Crowdfunding durch Privatpersonen, gerade zum Beispiel jetzt im Falle der Hochwasserkatastrophe und der Menschen, die da vielerorts so vieles oder alles verloren haben, da funktioniert das gut, wenn ich die Person kenne. Dann weiß ich, das ist die Familie XY aus dem Nachbarort. Ich weiß, was ihnen passiert ist und die brauchen Geld. Und die haben damit ein gutes Instrument, um darüber Spenden zu sammeln. Und ich glaube aber nicht, dass das jetzt etwas ist, wo man sagt, da spende ich jetzt einer Privatperson, die mir auf keine Art und Weise nahe steht. Weil wo ist denn da der Bezug? Ich denke, prinzipiell ist es eben ein gutes Tool und natürlich verwenden noch immer mehr Organisationen Online-Tools für das Fundraising. Und da gehört meine Crowdfunding-Plattform durchaus auch in einen Mix hinein. Weil man da natürlich auch wieder sagen muss, Crowdfunding ist anstrengend, denn das funktioniert auch nur so gut, wie man darüber kommuniziert.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass ja Online-Tools immer mehr genutzt werden, gerade wenn es ums Fundraising geht, denken aber wahrscheinlich viele an Personen auf der Straße, die einen ansprechen. Das ist so, dass wo, glaube ich, sehr viele in Kontakt damit kommen. Und da habe ich gemerkt, sehr oft fragen Leute da, warum kann ich nur monatlich spenden? Warum kann ich nicht jetzt sofort eine kleine Spende dalassen? Wäre das nicht effektiver?
Es gibt viele unterschiedliche Fundraising-Kanäle und viele Organisationen nutzen diverse Kanäle, manche Organisationen nutzen nur einzelne. Der immer noch beliebteste Kanal ist das Hausmailing, ist der Brief, der zu einem nach Hause kommt. Das funktioniert in Österreich noch immer am besten. Der Online-Bereich ist natürlich auch ein wachsender, gehört aber mittlerweile auch bei den meisten Organisationen natürlich in die Gesamt-Fundraising-Strategie mit hinein. Und sehr beliebt ist eben auch, wir nennen es Face-to-Face oder Door-to-Door, Straßenwerbung. Und da geht es aber um Mitgliederwerbung, primär. Und natürlich sind eben auch Einzelspenden sehr, sehr wichtig. Aber gerade für die langfristige Planung von Organisationen sind Patenschaften, Fördermitgliedschaften und andere Formen der Unterstützung besonders sinnvoll und helfen in der Planung und eben auch im Beziehungsaufbau zu den einzelnen Personen, die einen da unterstützen. Es geht viel um Beziehung. Und die geben ja nicht nur diesen einzelnen Beitrag oder diesen monatlichen Beitrag, sondern im Rahmen einer Mitgliedschaft sind sie ja wirklich dann Teil vom Verein und werden regelmäßig informiert und sind auch involviert in Veranstaltungen. Das heißt, auf der Straße, wenn jemand sie anspricht, da geht es eben hauptsächlich darum, um Mitgliederwerbung. Und natürlich im Hintergrund steht auch die Unterstützung, die langfristige Unterstützung für eine Organisation. Und bei Barspenden muss ich sagen, da ist oft der Weg schwer nachvollziehbar. Das ist für mich ja, da liegt auch die Verantwortung natürlich dann immer bei der spendenden Person. Ist das jetzt okay für mich? Aber gerade wenn wir im Bereich der Frage nach der Sicherheit sind und gerade auch im Bereich, dass man vielleicht wissen will, was mit dieser Spende passiert, dann würde ich auch nur empfehlen, eine Bargeldspende nur einer bekannten Organisation zukommen zu lassen, wo man weiß, was diese dann damit tun wird.
Und wie gehe ich dann vor, wenn ich meine Spende steuerlich absetzen möchte? Also wie viel bekommt man da zurück? Wie funktioniert das eigentlich?
Tatsächlich kann man sich bis zu 50% der Spende zurückholen, um es jetzt mal ein bisschen salopp auszudrücken. Es ist so, dass mittlerweile in Österreich 2 von 5 Spendeneuro werden steuerlich abgesetzt. Und Spendenabsetzbarkeit haben nur Vereine, die gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgen. Und sie müssen auf der Liste des Finanzministeriums sein, dass sie eben die Spendenabsetzbarkeit erhalten haben. Das heißt, davor gibt es natürlich einen gewissen Prüfprozess und dann kommen sie auf die Liste der spendenabsetzbaren Einrichtungen. Die kann man auch einsehen als spendende Person. Und dann ist eben die Spende an diese Organisation abzugsfähig. Mittlerweile, erfreulicherweise, das war bis Ende letzten Jahres, waren die Themenbereiche, die spendenabsetzbar waren, gesetzlich eingeschränkt. Es hat sich jetzt durch eine sehr, sehr große Gemeinnützigkeitsreform, die heuer in Kraft getreten ist, verändert und alle gemeinnützigen und mildtätigen Zwecke sind seit heuer spendenabsetzbar, prinzipiell. Da kommt jetzt eben auch Bildung dazu, Demokratie, Menschenrechte, Tierschutz ganzheitlich. Kunst und Kultur war auch nur eingeschränkt absetzbar. Das ist jetzt eben alles involviert, was ganz wunderbar ist, weil ich finde, das bringt eine gewisse Fairness und Demokratisierung in die jeweiligen individuellen Zwecke, in denen man sich engagieren will und auch für die Organisationen. Und normalerweise ist es so, dass wenn ich eine Organisation spende, die die Spendenabsetzbarkeit hat, dann ist innerhalb des Spendenprozesses eigentlich eh schon alles involviert, was man tun muss, damit diese Spende abgesetzt werden kann. Und zwar wird die Organisation nicht fragen, wie ist denn der korrekte Vor- und Nachname und wie ist das Geburtsdatum? Und mit korrekten Vor- und Nachnamen meine ich eben auch, so wie er am Meldezettel steht. Denn die Organisation ist verpflichtet, bis Ende Februar des Folgejahres die Daten der Spendenden an das Finanzamt zu übermitteln, damit diese dann in der Arbeitnehmerveranlagung, in der Arbeitnehmerinnenveranlagung eben berücksichtigt werden können.
Das heißt, das bekomme ich dann eigentlich automatisch zurück?
Genau.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann könnte ich das nochmal vielleicht einreichen, aber in der Regel wäre das eigentlich dann schon so, dass es aufscheint, oder?
Eine spendenabsetzbare Organisation ist dazu verpflichtet, die Daten einzumelden. Also denke ich mir, dass das nur in Ausnahmefällen, wo man eventuell vielleicht den Namen nicht ganz richtig angegeben hat, dass es da eben zu Problemen kommen könnte oder dass man vielleicht sich vertippt hat beim Geburtsjahr, um sich jünger zu machen oder wie auch immer, ja, dass es dann eben zu Problemen kommen könnte. Also die Daten müssen korrekt sein, eventuell müsste man da eben mit der Organisation Kontakt aufnehmen oder die Organisation würde natürlich auch versuchen, bei der Dateneinmeldung danach zu fragen, wenn sie vielleicht merken sollten, dass etwas nicht korrekt ist.
Und was kann man eigentlich außer Geld noch spenden oder kann es manchmal sogar sinnvoller sein, eben Sachspenden statt Geldspenden abzugeben?
Da muss ich zurückdenken an das erste Kriegsjahr und die Ukraine-Hilfe, wo am Anfang ja eher um Sachspenden gebeten wurde und dann irgendwann einmal war das dann zu viel oder nicht mehr so wirkungsvoll gebraucht vor Ort und dann hat man eben um Geldspenden gebeten. Man kann Geld spenden, man kann Zeit spenden, man kann seine Expertise spenden, man kann Dinge spenden. Man kann Blut spenden, immer gebraucht übrigens, Blut spenden, immer gebraucht. Wenn man sich anschaut, gerade im Bereich der Sachspenden, was die beliebtesten Dinge sind, die die Menschen in Österreich spenden, dann sind die Altkleiderspenden auf jeden Fall immer die vorne mit dabei sind, ganz oben und dicht gefolgt von den Blutspenden. Gerade bei den Sachspenden muss ich aber sagen, da muss man wirklich gut wissen, was gebraucht ist, weil es macht für die Organisationen natürlich auch keinen Sinn, wenn man etwas gibt, was sie nicht brauchen können oder wofür sie eventuell keine Lagermöglichkeiten haben oder wofür sie eventuell keine Logistik haben. Also gerade bei Sachspenden muss man auch schauen, was wirklich gebraucht wird, damit das Sinn macht. Zeitspenden sind auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich in Österreich, ohne dem vieles bei uns, glaube ich, einfach nicht funktionieren würde. Es sind fast 4 Millionen Menschen, die sich in Österreich freiwillig engagieren mit ihrer Zeit, entweder formell über Organisationen oder informell, zum Beispiel durch Nachbarschaftshilfe. Das heißt, es ist auch ein wichtiger Engagementbereich, der dazu beiträgt, dass die Zivilgesellschaft so gut funktioniert bei uns, wie sie funktioniert. Und vielleicht ein Sonderbereich, der mir noch einfällt, oder zwei, die ich sehr wichtig finde. Es wird auch bei Unternehmen immer beliebter, dieser Bereich des Corporate Volunteerings. Also sprich, sich mit Mitarbeiterinnen engagieren oder den Mitarbeiterinnen die Möglichkeit geben, sich zu engagieren. Und da spreche ich nicht nur von Dingen wie, man hilft einer Einrichtung von einer Organisation zu renovieren. Ich spreche auch davon, dass man Expertise teilt. In einer Königsdisziplin sogar jemanden vielleicht über längere Zeit in einer Organisation abstellt, die dort vielleicht ein IT-System aufbaut, wo es die Expertise in der MPO nicht gibt. Also das sind auch ganz, ganz wichtige Beiträge, die Organisationen unterstützen können Und diese Dinge entstehen aber natürlich auch immer nur durchs Reden und tatsächliche Hinhören, was gebraucht ist und wann vielleicht auch der richtige Zeitpunkt für diese Dinge sind. Und eine zweite Sache, die ich noch gerne erwähnen würde, ist ein wachsender Bereich, den ich auch sehr spannend finde, und das ist der der Testamentspende. Man kann nämlich auch sein Testament spenden. Und das ist etwas, was immer beliebter wird. Und in den letzten 10 Jahren hat sich das Spendenaufkommen in Österreich, das eben durch Testamente an die Organisationen geht, verdoppelt. Also das ist die nächsten Jahre definitiv, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, noch ein wachsender Bereich.
Was genau versteht man dann unter dieser Testamentspende, dass ich dann sozusagen in meinem Testament festhalte, dass ich nach meinem Ableben etwas spenden möchte?
Genau. Man kann in seinem Testament festhalten, dass man sein gesamtes Vermögen oder einen Teil des Vermögens einer bestimmten Organisation oder mehreren Organisationen zukommen lassen will. Das heißt nicht, dass man nicht eventuell auch seinen Kindern oder seinen Nachfolgen etwas hinterlassen möchte oder kann. Das kann man natürlich auch nur mit einem Teil seines Vermögens tun, aber es gibt natürlich auch immer mehr Menschen in Österreich, die selbst keine Kinder haben und die dann auch davon gehört haben, eventuell, dass wenn sie nicht darüber selbst verfügen, was mit ihrem Geld passieren soll, wenn sie nicht mehr da sind und wenn es vielleicht keine Verwandten rundherum gibt, dann geht das Geld an den Staat. Und ich glaube, viele Menschen wollen aber selbst bestimmen, was damit genau passieren soll. Und deswegen gibt es dann hier eben die Möglichkeit, dass man auch sein Erbe spendet. Es werden oft Immobilien gespendet beispielsweise. Wir haben im Fundraising-Verband eine eigene Initiative, die gibt es jetzt mittlerweile seit 12 Jahren, die heißt Vergiss mal nicht. Und mit der touren wir durch ganz Österreich gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen, die da mit dabei sind. Und wir informieren gemeinsam mit Notarinnen über die Möglichkeiten, die es da gibt.
Sie haben mir gesagt, wenn man diese Testamentspende nicht macht, geht das Geld ja an den Staat, wenn man zum Beispiel keine Kinder hat. Würden Sie sagen, dass das in einer idealen Welt so wäre, dass man sagt, ah, man ist dann vielleicht froh, wenn das Geld an den Staat geht, weil der Staat sehr viel macht, um irgendwie gemeinnützige Zwecke zu unterstützen? Oder glauben Sie, dass es eigentlich immer wichtig sein wird, natürlich, dass es Organisationen gibt, die einfach nochmal einem besonderen Zweck sich gewidmet haben?
Es braucht ein Zusammenspiel. Wir leben erfreulicherweise in einem Land mit einem sehr starken, ausgeprägten Sozialstaat, der natürlich auch sehr, sehr viel ermöglicht. Und die Zivilgesellschaft, eine aktive Zivilgesellschaft, ist auch ein Zeichen gelebter Demokratie. Und es wird immer das Sowohl als auch brauchen. Nicht das Oder. Es braucht auf jeden Fall beides. Und es wird auch Menschen geben, die sagen, ich möchte, dass mein Erbe an den Staat geht. Wunderbar. Aber es gibt eben viele, die sagen, wenn es an den Staat geht, dann wird es eventuell in einem Zweck verwendet, der mir nicht so am Herzen liegt. Und ich möchte bestimmen, was mit meinem Geld passiert. Und das ist auch legitim. Das heißt nicht, dass die andere Variante nicht legitim ist. Das ist keine Wertung. Es braucht die Kooperation. Es braucht das Zusammenspiel. Ich bin der festen Überzeugung davon, die nächsten Jahre werden auf allen Ebenen, wenn man sich diese multiplen Krisen anschaut, für uns nicht einfacher werden. Und das wird ein Sektor, das wird ein Feld alleine nicht lösen können. Da braucht es den Staat, da braucht es die Zivilgesellschaft, es braucht die NPOs mit ihrer Expertise, es braucht Unternehmen, die sich engagieren, es braucht Privatpersonen, die sich engagieren. Es braucht da alles, es braucht ein Zusammenspiel.
Und als letzte Frage habe ich mir gedacht, haben Sie vielleicht einen Tipp, worauf kann man denn beim Spenden besonders achten, wenn ich jetzt gerade sage, eben mir ist es wichtig, die Spendensicherheit irgendwie zu beachten, dass meine Spende wirkungsvoll ist?
Ich glaube, wirkungsvoll sind Dinge, die eben tatsächlich gebraucht werden, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, ich kann darauf achten, dass meine Spende wirkungsvoll ist, wenn ich einerseits für mich selbst ein Herzensthema unterstütze, das mir wichtig ist, und andererseits der Organisation, die ich unterstützen möchte, etwas gebe, das sie auch tatsächlich braucht. Das heißt, hinhören, in Kommunikation treten, sich informieren, nachlesen, was wird gebraucht und dann dementsprechend handeln. Und wenn man eben unsicher ist, dann eventuell eben eine Spende an eine Organisation geben, die nicht unbedingt an ein bestimmtes Projekt oder Programmzweck gewidmet ist. Und was ich auch besonders schön finde, ist, 25-30% aller Spenden werden in der Vorweihnachtszeit und zu Weihnachten getätigt. Das heißt, diese Zeit jetzt ist für Organisationen hochrelevant, weil es auch heißt, wie und in welchem Ausmaß können wir 2025 unsere Arbeit weiterverfolgen. Und ich denke, es ist besonders nachhaltig, wenn man vielleicht auch die Kombination von Weihnachtsgeschenk und Spende in Betracht zieht, wenn man Menschen beschenken will, dass man irgendwie zeitgleich das mit einem Spendengeschenk verbindet und so doppelt nachhaltig ist mit seiner Unterstützung.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Wir können also festhalten, Das Spenden ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Man kann wirklich schauen, was einem am Herzen liegt, welche Projekte man unterstützen möchte, welchen Organisationen man Geld, Zeit oder Sachspenden zukommen lassen will. Und auch ähnlich wie beim Investieren, über das wir ja oft im Podcast sprechen, steckt auch hier viel Eigenverantwortung drin, was man mit seinem Geld macht und wie man das am besten für den guten Zweck investieren möchte. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcast hört. Feedback und Fragen schickt ihr am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang. Ciao und bis zum nächsten Mal.